Podcast. Jetzt reden wir. Der Podcast der Realschule Krange von SchülerInnen für SchülerInnen zu kritischen Themen.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts der Realschule Krange.
Heute natürlich wieder ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ein Thema, was sehr aktuell ist, was uns alle betrifft.
Heute wird es um Hanau gehen und wie es ein Jahr später nach dem Anschlag ist.
Wir hatten vor einigen Tagen den Jahrestag, den Einjährigen.
Mit dabei bin ich, die Lulin Öke, und...
Hallo, hier ist der Nikita. Ich werde dir auf jeden Fall einige Fragen stellen.
Wir werden uns heute damit befassen und wie es genau war und wie es ist, auch gefühlstechnisch bei den Menschen jetzt heute.
Meine erste Frage wäre natürlich, was ist denn eigentlich in Hanau geschehen? Könntest du mir das erläutern, einige Infos dazu nennen, wie du es gesehen hast und mitbekommen hast?
In erster Linie habe ich viel Leid gesehen. Also ehrlich gesagt habe ich vor einem Jahr das eher weniger mitbekommen als wie jetzt, so zum Einjährigen. Ich habe jetzt viel mehr Sachen gesehen, so was Dokus angeht, was heißt Dokus, so Erfahrungsberichte von den Menschen. Also soweit ich das jetzt verstanden habe, ist ein Terrorist,
Tobias R.,
in eine Shisha-Bar reingegangen und hat da willkürlich um sich herum geschossen.
Laut meiner Erinnerung waren es 9 Opfer.
Es gibt 2 Tatorte. Auf jeden Fall ist er dann mit seinem Auto geflohen und dann hat er nochmal auf dem Weg und im zweiten Tatort auch Menschen umgebracht, soweit ich das jetzt verstanden habe. Nicht alle sind da am ersten Tatort umgekommen. Auf dem Weg, auf der Flucht, hat er auch jemanden getötet, der ihn verfolgen wollte mit dem Auto. Und dann hat er anschließend, glaube ich, seine Mutter und sich selbst umgebracht, oder?
Es war dann halt so, dass er persönlich die Menschen in der Shisha war, nicht als Deutsche ansah, obwohl es auch genauso Deutsche waren wie er, die hier geboren worden sind, mehr oder weniger.
Er hat ihnen, also den deutschen Menschen, Mitbürgern, abgesprochen, deutsch zu sein, weil vielleicht die Großeltern mal nach Deutschland ausgewandert sind. Und er war halt der Meinung, dass solche Menschen nicht deutsch seien und nicht verdienen, hier zu leben.
Es waren halt alles in dieser Shisha, aber vor allem nur normale Freunde, die zusammen was unternommen haben. Und keiner von ihnen hätte wahrscheinlich erwartet, dass heute ihr letzter Tag sein würde. Und
also was für ein Hass muss man eigentlich gegen Menschen hegen, dass man zu sowas bereit ist oder dass man das überhaupt sowas tut?
Ja, vor allem, es wurden ja auch voll viele Menschen schwer verletzt. Da war sogar eine schwangere Frau mitunter. Den Menschen, die da in der Shisha war, einen schönen Abend verbracht haben. Die ist Gott sei Dank nicht tot.
Ich habe mir angeguckt, wie es weitergegangen ist für die Menschen, die am ersten Standort waren. Wie die versucht haben, ihr Leben noch zu retten, so während der Abhaut, sage ich mal. Da sind so viele Sachen falsch gelaufen, die man hätte besser machen können. Man kann sich jetzt streiten, wer ist schuldig, wer nicht.
Vor allem, das war auch so, dass einer der Menschen in der Bar versucht hat, die Polizei zu erreichen, damit die zum Tatort kommen. Und die Polizei am Telefon hat dem halt nur erzählt, ja, das sind bestimmt nur Feuerwerkskörper, die gezündet werden. Der Polizist hat den Anruf halt nicht wirklich ernst genommen und meinte, ja, kommen Sie doch vor Ort, Polizeistation, obwohl die nächste Polizeistation 1 Stunde entfernt war. Man muss sowas doch nachgehen eigentlich. Ich finde das halt auch krass, dass die Polizei so einen Anruf einfach nicht wirklich entgegengenommen hat und die Hilfe sozusagen verweigert hat.
Aber mir geht es gar nicht darum, mir geht es eher darum, dass viel mehr für die Menschen in dem Zeitpunkt, auch in dem Moment, viel mehr gemacht werden könnte, von der Polizei aus oder von irgendwem aus. Soweit ich weiß, haben die eine sehr lange Zeit die Polizei nicht erreichen können und standen da so voller Angst. Also ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, boah, also das ist echt so unfassbar, wenn man so überlegt, dass das einem auch selber passieren kann, weil man anders ist, so in deren Augen. Ich finde das extrem erschreckend.
Findest du das nicht auch krass?
Ja, auf jeden Fall finde ich das krass, wie du es gerade gesagt hast. An wen soll man sich denn dann wenden, wenn es nicht die Polizei ist? Wenn es eine Notlage geben würde und die Polizei würde das ignorieren, wäre es doch schrecklich. Was sollte man dann tun? Zum Nachbarn gehen oder was?
Ja, da hast du auch recht, weil die Polizei soll doch Freund und Helfer sein und nicht jemand, der sich denkt, dass es nur ein Spaß ist oder so. Was auch krass war, ist, dass Tobias R. sich, bevor er überhaupt verurteilt werden konnte, einfach umgebracht hat und sozusagen diese Opfer, die dort beim Anschlag gestorben sind, sozusagen keine Gerechtigkeit erfahren konnten, nicht durch die Justiz und das Verurteilen des Täters. Was ich halt von den Menschen hier in Deutschland gut finde, ist, dass sie das nicht in Vergessenheit geraten lassen, auch ein Jahr später nicht. Und ich finde es auch gut, dass sie zum Beispiel Aktionen starten und Plakate aufhängen in den Straßen oder sich halt auf Social Media groß machen, um das Thema auch wirklich zu verbreiten. Und ich finde das auch schön, dass es so viele Menschen auch selber persönlich teilen. Und dass Leute das dann sehen und auch selber nochmal teilen. Und ich finde das halt gut, dass die sich auch alle jetzt zusammentun und selber versuchen, irgendwie den Opfern eine letzte Ehre zu erweisen. Und für die Familienangehörigen war das bestimmt auch und ist es bestimmt immer noch sehr schwer. Ich weiß auch nicht, Nikita, und was meinst du dazu?
Ja, ist ja natürlich ein tiefer Schmerz, der darin in den Leuten ist. Man hat Familienmitglieder verloren. Und was ich mich da frage, ist wirklich, was war sein Ziel? Was hat ihm das gebracht, dass er die Menschen dort das Leben genommen hat? Nachdem er das getan hat, hat er auch sein eigenes genommen. War das wirklich, was er möchte? Weil was ist denn das bitte für ein Sinn dahinter?
Da hast du auch recht so, weil er stürmt da rein, tötet unschuldige Menschen, die ihren Tod bestimmt nicht mal kommen gesehen haben. Was bringt ihm das dann? Er hat ja dann vor allem danach nichts, wenn er sich danach noch selber wirklich so umbringt, so. Ich glaube, ich werde es einfach niemals verstehen. Dieses ganze Rassismus, dieses System davon, einfach wieso Menschen Hass mit Hass bekämpfen müssen, das macht einen einfach sprachlos. Vor allem, dass als jemand aus der Bar angerufen hat und gesagt hat, dass da gerade Schüsse fallen und Leute umgebracht werden, dass die Polizei das so als ein Scherzanruf gesehen hat, das verstehe ich auch nicht. So wie du schon gesagt hattest, da verstehe ich dann auch nicht, an wen man sich sonst wenden soll, wenn man gerade ein Problem hat.
Ja, ganz genau. Wenn es auch zu ernsteren Situationen kommt, was soll man dann auf jeden Fall tun? Ist ja schlimm.
Da war dann noch einer unter den Opfern. Er hieß, glaube ich, Said Idris und er wurde halt schwer verletzt und sein Bruder ist bei dem Tathergang auch selbst gestorben. Das heißt, er hat seinen eigenen Bruder wegen den Schüssen verbluten gesehen und sozusagen einfach sterben gesehen und konnte selbst nichts dagegen tun, weil er selber einfach nur machtlos war und da lag. Und auch heute noch setzt er sich für das ein, was da damals passiert ist, um irgendwie Gerechtigkeit zu erfahren. Und ich habe auch vor allem heute ein Video gesehen von einem Freund, von einem Opfer aus der Shisha-Bar, wo er halt versucht, Leute irgendwie darauf aufmerksam zu machen, was gegen den sogenannten Volkslehrer zu tun, weil er selber nennt sich halt, also der Volkslehrer selbst nennt sich halt auch so, aber er heißt halt Nikolai Nerling und er verbreitet halt auf YouTube vor allem auch Videos von sich, wo er zum Beispiel sich in Anführungszeichen darüber aufregt, dass er am Kiez, da wo er wohnt, in Berlin, Plakate von Hanau hängen, wo drauf steht, Hanau, wir werden die nicht vergessen und dann die Namen der Opfer draufstehen. Und ich habe ein Video von ihm gesehen, wo dieser Volkslehrer die Plakate da am Kiez abhängt und dann zu Hause einfach zerreißt und ein T-Shirt dabei anhat, wo steht, das Volk an die Macht. Und ich fand das dann auch so krass zu sehen, weil in diesem Video steckt so eine Doppelmoral. Er sagt zum einen, dass die Verantwortlichen für die Plakate, die sie aufgehängt haben, eine terroristische Organisation sind, aber selbst dann in seinem Video ein rechtsradikales T-Shirt anhat und dann darauf steht, das Volk an die Macht. Und ich meine halt, das ist so doppelmoralisch und ich finde das einfach nur krass, dass es heute noch Menschen gibt, die denken, dass nur sie die Opfer sind und das, was wirklich in der Welt gerade passiert, versuchen irgendwie gar nicht zu sehen und ihre Augen sozusagen zumachen. Und andere halt aber halt trotzdem immer noch Hauptsache für die Schuldigen dastehen lassen.
Schlimm auf jeden Fall, dass man sowas tut. Dass man auf den Gedanken kommt, dass man so handelt, so reagiert oder so denkt. Hast du vielleicht heute noch einiges über die Opfer gehört, was mit denen heute ist, was sie so tun, wie es ihnen geht auf jeden Fall?
Ja, an dem Tag, als ein Jahr her war die Tat, habe ich halt von der ZDF so Videos gesehen, wo sie die Opfer, also die Verletzten, interviewt haben und auch Angehörige. Und da war unter anderem eine Frau, die zu der Zeit der Tat schwanger war. Und sie hat das alles miterlebt und hatte auch Angst um ihr eigenes Leben, vor allem weil sie ja noch ein zweites Leben in sich getragen hat, was noch nicht mal auf der Welt war. Und sie hatte halt beschrieben, was für eine Angst sie hatte, dass sie dachte, jetzt wäre alles vorbei und dann ihre Freunde vor ihren eigenen Augen sterben sehen musste und auch teilweise irgendwie noch gesehen hat, wie die Freunde um den letzten Atemzug kämpften. Man hat halt auch die Angehörigen, die können es immer noch nicht fassen und der Schmerz sitzt noch so tief. Sie finden halt nichts, was das, was ihnen angetan wurde, irgendwie ins Gute ersetzen könnte. Und diese Angehörigen haben auch selber sich so Aktionen in Hanau angeschlossen, wo zum Beispiel, wie ich vorhin erzählt habe, wo die Menschen in der Aktion dann halt an Straßenschildern, statt die richtigen Straßenschildern, die Namen von den Opfern an die Straßen kleben, in der Nähe des Tatorts. Und dann zum Beispiel so eine Ferhat-Unwar-Straße oder Mercedes-Kirpatsch-Straße.
Also wie du es jetzt erzählst, finde ich das echt krass. Das geht ja natürlich sehr auf die Psyche von den Leuten. Die müssen ja mit tagtäglich kämpfen. Und das vergisst man nicht einfach so, sondern damit geht man durch den Alltag.
Du hast halt auch komplett recht mit allem, was du gesagt hast, Nikita. Aber was auch krass war, diese Mercedes Kirpatsch hatte auch selber zwei Kinder, deren Alter ist mir leider unbekannt. Und sie wollte ihnen halt einfach nur eine Pizza kaufen gehen und wird einfach mal kurz... Kann ich schon gar nicht mehr aussprechen, weil es so krass ist einfach. Sie wollte Pizza für ihre zwei Kinder kaufen gehen und wird einfach auf ihrem Weg erschossen ohne Grund. Ich meine, wie schrecklich muss das wohl für ihre Kinder gewesen sein, ihre Mutter das letzte Mal sehen zu müssen, als sie ihnen einfach nur eine Pizza kaufen wollte. Ich meine, wer hätte das schon geahnt? Und das nimmt auch einen selber irgendwie voll mit.
Ja, keiner weiß, dass sowas passieren wird, wenn man einfach nur eine Pizza holen möchte, also Nahrung für die Kinder.
Das macht mich selbst auch einfach nur sprachlos. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
Ja, und das Krasse ist ja noch, dass die Mercedes hatte ja dort eine 3-jährige Tochter und einen 17-jährigen Sohn. Und jetzt müssen die Kinder, die noch minderjährig sind und zum Teil auch noch die Tochter erst 3 ist, ohne Mutter leben. Ist auch zum Beispiel das Aufwachsen der Tochter sehr schwierig, ohne Mutter auszukommen.
Könntest du dir jetzt vorstellen, ohne deine Mutter zu leben? Ich denke nicht.
Nee, auf keinen Fall.
Nikita, hast du denn auch selber mal irgendwie Erfahrungen damit gemacht? Also von Ausgrenzung wegen deines Aussehens, deiner Religion, deiner Herkunft? Also Rassismus halt einfach an sich.
Nee, das habe ich zum Glück nicht, auf jeden Fall. Ich habe es mitbekommen, ich habe es gesehen. Jetzt an mir selber hatte ich das noch nicht gehabt, dass jetzt jemand irgendwas gegen mich hatte, weil ich so eine Religion habe oder weil ich von da komme. Also ich bin zum Glück, habe ich in meinem Leben Leute getroffen, die nicht so sind, die jetzt sagen, ach, du bist von da, du bist so ein Mensch, sondern ich habe Leute getroffen, die jetzt nicht nach Herkunft und Aussehen bewerten, sondern nach Charaktereigenschaften, nach Charakterzügen, was ich sehr toll finde.
Also das freut mich natürlich, dass du so eine schreckliche Erfahrung in deinem Leben noch nicht machen musstest. Ich weiß nicht, nach der 5. Klasse oder so, gab es dann halt auch hin und wieder mal Menschen, die zu mir gesagt haben, geh doch zurück in dein Land und so. Ach ja, du hast kein Land, habe ich vergessen, du bist ja Kurdin und so. Und ich weiß nicht, ich konnte sowas halt generell noch nie ernst nehmen und ich glaube, ich werde das auch nie ernst nehmen können, weil ich selbst weiß, was richtig und falsch ist und ich weiß auch, dass wenn Menschen mit mir reden, was ich okay finde und was nicht und das finde ich zwar nicht okay, aber ich schenke denen jetzt nicht noch diese Aufmerksamkeit und zeige ihnen noch irgendwie ein Gefühl, egal ob es jetzt irgendwie Aufregung ist oder halt einfach was anderes. Deswegen habe ich das halt auch nie wirklich ernst genommen und einfach nur die weiter reden lassen und manchmal sogar darüber gelacht, weil ich das einfach nur witzig fand und lächerlich.
Das finde ich wirklich eine sehr tolle Einstellung von dir, Lorin, dass du damit so umgehst.
Vor allem, was auch krass ist, ich denke halt auch einfach selber, dass diese Menschen, die das gesagt und getan haben, einfach so viel an sich selber zu bemängeln haben, dass sie etwas gesucht haben, woran sie sich persönlich besser fühlen können. Und das jetzt zum Beispiel war, um mich irgendwie versuchen runterzumachen, was sie nicht geschafft haben, muss ich ehrlich sagen. Da frage ich mich dann halt auch, was die damit bezwecken wollen, wenn sie sagen, geh zurück in dein Land, so, weil das hat doch gar keinen Sinn. Ich bin hier geboren worden, ich bin seit Geburt an deutsche Staatsbürgerin, ich gehe doch hier gerade auf eine deutsche Schule und wieso soll ich dann einfach aus dem Nichts, weil du hirnrissiges Kind mir gerade sagst, geh zurück in dein Land, irgendwie jetzt zurück dahin gehen, dann noch dieser dumme Satz, ach, du hast ja keinen, so, ja, ich weiß halt auch nicht, also, ich lebe doch gerade hier, was willst du denn jetzt von mir?
Es ist halt voll interessant, wir alle drei sind ja deutsch und das Interessante ist, was ich finde, wenn mein Gegenüber mich nicht direkt als deutsch liest, vielleicht, weil ich keine blonden Haare habe oder weil ich kein Kopftuch trage oder weil ich südländisch aussehe, so, dann ist es halt erstmal vorbei. Dann bist du halt im ersten Moment nicht deutsch, so, wenn man dich nicht direkt deutsch lesen kann. Und der Name spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Und ich finde das so krass, so, wir leben ja alle hier. Und ich weiß gar nicht, wieso man sich so die ganze Zeit rechtfertigen muss. So, ich weiß nicht, das ist so extrem traurig einfach, vor allem, weil so viel schon passiert ist, was diesen geschichtlichen Hintergrund von Deutschland anbelangt. Ich habe auch einen Spruch gelesen von dem Vater von der ermordeten Mercedes, heißt sie, glaube ich. Das gesagt, ich bin mir nicht 100% sicher, ihr könnt mich korrigieren. Mein Opa ist im KZ gestorben und meine Tochter hier in diesem Attentat in Hanau. Das hat mich schon mal nochmal getroffen, muss ich ehrlich sagen. Wenn man sowas sieht, dann denke ich mir, was ist falsch gelaufen? Warum hat man sich denn nicht in all den Jahren verbessert? Was fehlt diesen Menschen? Oder was fehlt uns, damit wir nicht deutsch genug sind?
Ich stimme dir komplett zu 100%. Was ich aber auch nicht verstehe, warum muss ich mich denn vor dir rechtfertigen, genau. Ja. Was für ein Art Mensch ich bin, was für ein Typ Mensch ich bin. Ich bin Mensch, du bist genauso ein Mensch. Wir haben beide die gleichen Körperteile. Ich kann dich sehen, du kannst mich sehen. Ich bin nicht anders als du. Wenn ich da, wo ich lebe, da, wo mein Zuhause sein sollte, da, wo ich mich am wohlsten fühlen sollte, rechtfertigen muss, dass ich dazugehöre und nicht irgendwie anders bin als du. Ich finde das auch so schlimm, dass man sagen muss, ja, ich bin Deutsch und dann irgendwie jemand kommt, nee, für mich bist du aber kein Deutsche. Ich bin aber das, wie ich mich fühle, so. Und ich finde halt auch, wir beide, also auch wenn es zum Beispiel jemand ist im gleichen Alter, wir beide sind doch im selben Alter, wir beide sehen gleich aus, wir haben die gleichen Körperteile, okay, vielleicht nicht, wenn du ein Mann bist, aber ich finde halt, einen Menschen unterscheidet nichts von einem anderen Menschen. Weißt du, was ich meine? Man ist doch halt im Endeffekt immer noch Mensch und ich finde das auch krass, dass man anhand eines Aussehens irgendwie festmachen muss, was ein Mensch ist, also was ein Mensch zu sein haben soll, muss. Und ich werde das niemals begreifen, warum man anhand des Aussehens eines Menschen festmachen muss, was der Mensch sein soll oder was das für ein Mensch ist. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt einen bärtigen, großen Mann sieht, der etwas breiter gebaut ist und dann irgendwie den dann als kriminell oder gefährlich tätowieren muss oder eine Frau mit Kopftuch, warum man die dann daran festmachen muss, ja, sie muss bestimmt Kopftuch tragen, sie wird bestimmt dazu gezwungen und alles. Es gibt ja auch voll oft dieses Klischee, dass wenn eine deutsche Frau einen muslimischen Mann an ihrer Seite hat, dass dann so zum Beispiel die Eltern selbst auch irgendwie so sagen, Kind, musst du denn jetzt auch Kopftuch tragen? Nicht, dass du dazu gezwungen wirst oder so. Und das finde ich auch noch immer krass zu sehen, weil diese zwei Personen lieben sich doch. Wieso sollten sie sich dann zu etwas zwingen? Es ist doch jetzt kein Terrorist, der seine Frau irgendwie nötigt, Sachen zu machen, die sie nicht tun will. Ich finde das halt auch noch mal krass, dass sich irgendwie Menschen dazwischen einmischen müssen.
Also ich hätte an euch ein paar Fragen bezüglich dem, wie ihr damit umgeht, im Alltag zum Beispiel oder mit Erfahrungen, was ihr macht, wie ihr vorgeht. Weil ich persönlich hatte das noch nie und ich frage mich, wie ist es denn für die anderen?
Also ich persönlich kann zum Beispiel sagen, ich habe schon einige Male mir Kommentare anhören müssen, auch einige Male von meinen ehemaligen Lehrern. Ich war einmal im Bus mit meiner Freundin und hinter mir war eine Frau. Sie war relativ jung. Sie hatte ein Kind auf dem Arm und das Kind hat mein Kopftuch angefasst. Und die Mama ist natürlich direkt ausgerastet. Aber kurz gesagt hat sie gesagt, dass das Kind mich nicht anfassen soll, weil ich doch so dreckig und eklig bin. Ja, und dann habe ich die Frau gefragt, was das soll. Und dann ist sie so voller Wut rausgegangen aus dem Bus und hat noch ein paar Sätze rausgerissen. Und dann stand ich da und keiner hat was gesagt, wirklich keiner. Das hat mich am meisten gestört. Die Frau ist vielleicht verrückt, aber ich frage mich, wieso keiner was gesagt hat. Der Bus war rappelvoll, keiner hat was gesagt. Ich weiß nicht, das war letztes Jahr, bin jung. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man was sagen. Das hätte mir geholfen.
Das tut mir auf jeden Fall sehr leid für dich, dass du sowas erleben musst überhaupt. Aber was ich auch nicht verstehe, dass keiner was dazu sagt. Wie du sagst, der Bus war komplett voll.
Falls einer von unseren Zuhörern mal so eine Situation mitbekommt, natürlich, wenn man nicht selbst in Gefahr steht, sollte man was dazu sagen. Man sollte die Person auf jeden Fall in dem Moment unterstützen. Auch wenn man sich nicht traut, etwas zu sagen, vielleicht kann man zu der Person gehen und sagen, mach dir nichts draus und bla bla bla. Ich helfe dir schon, brauchst du irgendwas, geht's dir gut. So, solche Sachen, die Kleinigkeiten helfen. Mach das, was du in dem Moment tun kannst, auch wenn es nur ein Lächeln ist oder irgendwas so. Aber versucht immer, den Leuten zu helfen. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr glücklich, auf dieser Schule zu sein. Also mir fällt zum Beispiel jetzt eine ganz bestimmte Situation mit meinem damaligen Lehrer ein. Irgendwas war in meinem Kopftuch, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr genau an das erinnern, was er gesagt hat oder was ich gesagt habe. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, dass ich doch in seinem Unterricht mich meinem Lappen spielen soll. Und dann dachte ich mir so, okay. Und dann hat er immer mehr rausgepackt. Er sagte so, immer macht ihr sowas, eurem Lappen. Diesmal haben sich aber auch andere Schüler eingesetzt, haben gesagt, dass das nicht geht. Ich habe das später meiner Klassenlehrerin gesagt, die hat gesagt, dass er doch alt ist, dass ich nichts machen soll, ist doch egal. Ja, war einmal. Und ich denke, falls ich vielleicht etwas gemacht habe, hätte sich vielleicht was geändert, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wieso ich es nicht gemacht habe. Auch wenn es eure Lehrer sind, natürlich in einem angemessenen Ton immer. Also man braucht jetzt nicht Wut mit Wut zu bekämpfen. Niemals würde ich mich mit Kraft ausdrücken, so rechtfertigen. Ich bin immer auf der ruhigeren Seite. Auch wenn eure Lehrer euch irgendwas sagen und sagt, dass es nicht geht. Also ganz ehrlich, ich würde das nicht wieder mit mir machen lassen, falls ein Lehrer sowas sagen würde. Auf jeden Fall nicht schüchtern sein und das Beste draus machen. Immer.
Auf jeden Fall, Sumeya, was ich zu dir noch sagen wollte, ist, dass ich das auch richtig stark finde, dass du dir nicht wirklich das so richtig zu Herzen genommen hast, sondern das Einzige, was du daran bereust, ist, dass du nichts getan hast. Ich finde es auch echt stark von dir, dass du so gut und offen damit umgehen kannst, weil es gibt auch andere Mädchen in deiner Position, die wahrscheinlich anders damit umgegangen wären und das vielleicht nicht so verkraftet hätten wie du.
Also ich habe mich weniger in der Opferrolle gesehen. Wie soll ich sagen, natürlich war ich verletzt, dass man sowas sagt. Ich bin jetzt nicht in Tränen ausgebrochen. So, keiner muss sowas erfahren, sondern man ist so erschüttert einfach, dass jemand das in dem Moment zu dir sagt. Ich musste dann auch einmal kurz schlucken. So, ich dachte so, was passiert jetzt? Das ist halt alles, weil man nicht Deutsch gelesen wird. Ich kenne auch zum Beispiel viele, die gefragt werden, auch von ihren Lehrern oder auch im Allgemeinen, im Umfeld, ob die gezwungen werden, einen Kopftuch zu tragen. Ich kenne auch viele zum Beispiel, die einen türkischen Namen haben, aber keinen Migrationshintergrund haben, dann werden die auch halt immer auch auf Türkisch angesprochen. Das ist halt alles, weil man jemanden als nicht Deutsch liest. Dann denkt man sich direkt, dann ist er so und so, dann ist er so und so.
Ja, klar.
Dass der Name viel ausmacht.
Ja, ich bin geschockt von den Leuten, die überhaupt sowas sagen oder sagen müssen.
Also ich zum Beispiel gehe jedes Wochenende in eine Moschee, wo ich unterrichtet werde. Ja, das sind in erster Linie auch so Fächer, die über den Islam sind, aber es sind auch so Fächer, wie ist es als deutsche Muslima in Deutschland zu leben. Auch solche Sachen thematisieren wir. Und meine Lehrerin dort, die studiert zwar noch, ja, Geschichts- und Deutschlehrerin. Und ich finde das halt so schön, ne? Also, dass es immer mehr Frauen gibt, mit dem Kopftuch arbeiten können. Weil früher war es ja so, dass man nicht Lehrerin werden konnte mit einem Kopftuch. Und ich kenne zum Beispiel auch viele Leute, die von ihren Eltern gestoppt werden, ein Kopftuch zu tragen, weil sie sagen, ja, du bekommst dann keinen Job, dann kannst du nicht das machen, was du möchtest. Es gibt zig Begründungen, was dagegen spricht, einen Kopftuch zu tragen in deren Augen. Und ich finde das halt schön, dass es jetzt immer mehr Möglichkeiten gibt. Dann kann das Mädchen sagen, ja, aber guck doch mal da und da. In meiner Stadt ist das so und so. Ich kenne zum Beispiel eine Lehrerin, die ein Kopftuch trägt. Ich finde das extrem, extrem schön. Sehr sogar.
Ich finde das auch immer schöner, wie sehr sich vor allem Frauen dafür einsetzen, dass es ihnen leichter auf dem Arbeitsmarkt fällt, einen guten Job zu finden und auch einen Job, wofür sie ausgebildet wurden. Und ich finde das halt auch schöner, dass es auch nach der Zeit immer mehr und mehr akzeptiert wird, dass auch Frauen so wie Männer behandelt werden. Also so wie Männer in ihrem Job behandelt werden, so halt auch Frauen, weil sie sind ja nicht unterschiedlich. Ein Mann ist ja nicht gleich besser in dem Job, was er macht, als eine Frau, wenn sie denselben Job hat. Und ich finde das halt auch schön, dass es jetzt mit der Zeit irgendwie auch erkannt wird und sozusagen es auch mehr Möglichkeiten für eine Frau gibt, sich im Jobleben zu entwickeln und sich irgendwie eine Karriere zu machen. Also um nochmal irgendwie einen Abschluss zu finden, damit diese Folge nicht allzu lang wird, ist, was ich mir jetzt zum Thema zurück auf Hanau gesehen wünschen würde, auch für andere, dazu mal auch der Grund war, dass dieser Tobias R. diese Menschen angriff, weil sie für ihn nicht deutsch waren. Und ich würde mir irgendwie daraus auch für alle anderen, die das jetzt hören, wünschen, dass sie sich nicht von anderen irgendwie versuchen lassen zu sagen, ja, du bist das und das, also bist du das jetzt auch, sondern dass man selbst einfach bestimmt, was man ist und du selbst entscheidest, was du bist. Du bist das, wie du dich fühlst. Und ich finde auch, dass du dir das von niemandem irgendwie ausreden lassen sollst oder von anderen sagen sollst, was du zu sein hast. Und ich finde dann halt auch, dass du auch zu dir selbst irgendwie stehen solltest und nicht irgendwie dich für andere auch selber verbiegen solltest, sondern einfach selbstbewusst sein und auch ein selbstbewusstes Auftreten haben solltest und der Welt auch zeigen, das bin ich, akzeptiere mich oder akzeptiere mich halt nicht, das interessiert mich nicht, ich bin ich. Und das finde ich auch wichtig, den Menschen mitzugeben und sich selbst auch genug zu lieben.
Ja, ganz genau. Lorin, was du jetzt heute gesagt hast, war wirklich sehr interessant, sehr lehrreich. Es war wirklich eine sehr spannende Folge heute auf jeden Fall. Man kann einiges mitnehmen. Und ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen, liebe Zuhörer. Ich danke auf jeden Fall an Lorin erstmal. Ich danke Sümey, dass ihr heute hier wart, dass wir darüber reden konnten, dass ich zum Beispiel auch selber darüber einiges lernen konnte, da ich nicht vieles wusste und auch nicht vieles aus eurer Perspektive kenne und sowas. Ich fand es eine schöne Folge. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich bedanke mich.
Ich hoffe in erster Linie, dass jeder etwas mitnehmen konnte. Auf jeden Fall einspringen, falls ihr so eine Situation seht. Auf jeden Fall eure Stimme einsetzen, falls ihr sowas erlebt. Nicht leise sein und falls euch jemand sagen sollte, ihr seid nicht deutsch, dann habt ihr jetzt was zu sagen. Jetzt könnt ihr viel argumentieren und sagen, nee, ich bin deutsch und das solltet ihr auch. Unseren heutigen Podcast möchten wir mit dem Hashtag SayTheirNames beenden. Der Hashtag dient für all die Opfer von Hanau mit dem Gedanken, dass deren Namen nie in Vergessenheit geraten. Ich lese die Namen vor. Kaloyan Velkov, Fatih Saracoglu, Sedat Gürbüz, Willi Viorel Paun, Gökhan Gültekin, Mercedes Kirpas, Ferhat Ünvar, Hamza Kurtovic, Said Nesan Hashimi. Und mit diesen Worten will ich mich auch in erster Linie bedanken und hoffe, in der nächsten Folge wieder euch alle mitzuhören, mitzusehen.
Auf jeden Fall. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Entspannt euch, habt ein gutes Wochenende. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Podcast. Jetzt reden wir. Der Podcast der Realschule Krange von SchülerInnen für SchülerInnen zu kritischen Themen.